Ich habe euch ein Bild von einem Elefanten mitgebracht. Wir alle wissen, was ein Elefant ist. Aber es gibt so eine Geschichte, die habe ich im Religionsunterricht gehört. Das ist so eine Gleichnis, eine Beispielgeschichte. Und zwar geht die Geschichte so. In einem entfernten Land wohnt ein König und diesem Land, da gibt es keine Elefanten. Und der König hört von Elefanten und der will wissen, was ist ein Elefant? Und er schickt 4 Blinde, schickt er los, diesen Elefanten zu suchen und zu erfahren, was ist denn ein Elefant? Und sie gehen bis nach Indien und finden dort einen Elefanten und dann jeder der Blinden tut den Elefanten berühren. Und der eine, der Erste, der fasst den Rüssel an und sagt, oh, also ein Elefant ist ja wie eine Schlange. Und der Zweite, der fasst dann die Ohren an, die großen Ohren und sagt, oh, also ein Elefant ist wie ein großer Fächer. Der Nächste, der hat hinten den Schwanz und fühlt und sagt, oh, also ein Elefant ist ja wie ein Seil mit Haaren hinten dran. Und der Vierte, der war am Bein und fühlt und merkt, boah, das ist ja riesig und stabil. Also ein Elefant ist ja wie eine Säule. Und das ist so die Geschichte und man merkt eigentlich, keiner dieser Blinden hat wirklich die Wahrheit erkannt und sie gehen dann zurück und erzählen es dem König und der König sagt, ja, also die Einzelnen, die liegen natürlich nicht ganz richtig, aber wenn man die Informationen zusammenträgt, wenn man alle Blinden fragt und es zusammenträgt, dann kriegt man ein Bild davon, wie ein Elefant aussieht. Und diese Geschichte ist eigentlich, hat keine biblische Lehre, weil die Geschichte sagt dann eigentlich, ja, das ist wie mit den Religionen, weil in jeder Religion findet man einen Teil der Wahrheit und wenn man die Wahrheit erkennen will, muss man in alle Religionen schauen. Das ist so die Geschichte, die ich im Religionsunterricht gehört habe. Wie man das biblisch bewertet oder wie man darauf antworten könnte, das werden wir später sehen. Der heutige Text, der passt ganz gut zu dieser Beispielgeschichte. Der steht in Johannes 14, die ersten 11 Verse. Das ist jetzt in der Predigtreihe geht es weiter. Wir predigen ja durchs Johannesevangelium. Tom hat vor 2 Wochen, war es glaube ich, über das Ende vom Kapitel 13 gepredigt. Und am Ende vom Kapitel 13, da macht der Petrus dem Jesus große Versprechungen und sagt ihm, ja, bis in den Tod und so weiter. Und Jesus sagt dann, dass er ihn verleugnen wird. Und der Text, der schließt jetzt daran direkt an. Ich lese mal die ersten 3 Verse. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Also das ist jetzt direkt im Anschluss, nachdem Jesus zum Petrus sagt, dass er ihn verleugnen wird. Und es scheint dasselbe Gespräch zu sein, aber hier spricht der Jesus nicht mehr zum Petrus, sondern wendet sich an alle Jünger. Also er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Genau, also Jesus hat ja auch davor angekündigt, dass er sterben wird, dass er getötet wird. Und dieses Erschrecke nicht ist, glaube ich, in erster Linie erstmal für die Jünger, die davor stehen, dass Jesus, ihr Meister, gekreuzigt wird und dass ihr Leben sich völlig auf den Kopf stellt. Aber natürlich gilt dieser Satz nicht nur den Jüngern damals vor der Kreuzigung, dass sie keine Angst haben sollen. Diese Botschaft, euer Herz erschrecke nicht, die gilt natürlich auch uns. Auch wir sind, oder die Leute, die unter uns gläubig sind und ein Jünger Jesu sind, Jesu nachfolgen, denen gilt das ganz genauso. Und dann sagt er, glaubt an Gott und glaubt an mich. Also die Elberfelder Bibel, die drückt es, finde ich, ein bisschen besser aus. Da heißt es, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Genau, also er sagt ja, wenn ihr schon an Gott glaubt, dann sollen sie auch an Jesus glauben. Wer gerne die Gottheit Jesu leugnet, der könnte hier sagen, ach schau, also Gott der Vater und Jesus sind ja zwei verschiedene. Aber im Prinzip sagt Jesus, so wie wir an Gott glauben sollen, sollen wir ja auch an ihn glauben. Stellt euch mal vor, ich würde das sagen. Und ich sage, ach, liebe Gemeinde, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, Michael Bottesch. Das wäre ja schlimm. Das geht nicht, das wäre Gotteslästerung. Das kann man nicht sagen. Also ihr könnt doch nicht genauso wie ihr an Gott glaubt, auch an mich glauben. Das wäre völlig verdreht. Und auch ein Engel könnte das nicht sagen. Auch für einen Engel wäre dieser Satz noch viel zu groß. Man merkt, also Jesus hat hier schon, ohne jetzt direkt zu sagen, ich bin Gott, hat er schon diesen Anspruch, Gott selbst zu sein. Weil nur so, wie wir an Gott glauben, sollen wir auch an Jesus glauben. Und das können wir nur eben an Gott tun und nicht einem Engel oder einem Geschöpf. Wir sehen also die Aufforderung, euer Herz erschrecke nicht, also habt keine Angst, ist an den Glauben an Gott, den Vater, und an Jesus, den Sohn, gekoppelt. Die sind verbunden. Einfach nur zu sagen, ach Mensch, hab keine Angst, das wird schon. Das ist ja zu wenig. Aber wenn dieser Zuspruch, hab keine Angst, an den Glauben an Gott gekoppelt ist, dann ist es nicht einfach nur leere Worte, sondern eine begründete Hoffnung. Ja, der Grund zur Ermutigung, euer Herz erschrecke nicht, gründet zum einen im Glauben an Gott und dann sagt Jesus hier noch eine zweite Ermutigung, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Bei Gott im Himmel gibt es genug Platz. Es gibt nicht nur genug Platz, sondern es sind Wohnungen. In einer Wohnung ist man zu Hause. Man fühlt sich wohl, man lebt dort. Hier auf der Erde sind wir nur Gäste. Wir haben ein paar Jahrzehnte zu leben und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ich will dir jetzt nicht die Stimmung verderben, aber wenn du über 40 Jahre bist, dann hast du statistisch gesehen schon die Hälfte deines Lebens überschritten. Die Erwartung liegt circa bei 80, für Männer und Frauen ein bisschen unterschiedlich, grob bei 80 Jahren, das heißt, wenn du über 40 bist, ist über die Hälfte schon vorbei. Natürlich nur durchschnittlich, wie lang das eigene Leben ist, weiß nur Gott. Aber es ist trotzdem so, die Jahre auf dieser Erde sind gar nicht so viel. Wir sind hier auf der Erde nicht wirklich zu Hause, sondern unser Zuhause, wo unsere Wohnungen sind, sind bei Gott im Himmel. Und Jesus spricht davon, dass er diese Wohnungen vorbereitet. Also er sagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Oder wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, die Städte zu bereiten. Also Jesus hat dir eine schöne Wohnung gemacht. Und er kennt dich ja zu 100%. Also das ist irgendwie ein schöner Gedanke, dass dieser Jesus, der mich liebt und mich kennt, eine Wohnung für mich vorbereitet. Also das finde ich irgendwie einen Gedanken, der es wert ist, darüber nachzudenken. Wer noch keine oder wer für sich persönlich zu wenig Vorfreude auf den Himmel hat, der kann ja mal diesen Gedanken ein bisschen sacken lassen. In der Predigt, in der Vorbereitung für die Predigt, habe ich mal darüber nachgedacht, wie wird wohl meine Wohnung sein, die Jesus vorbereitet? Was bereitet Jesus vor? Wer sind wohl meine Nachbarn? Also mit euch zusammen zum Beispiel würde ich gerne in einem Wohnviertel wohnen. Naja, ich meine, das sind jetzt nur Spekulationen, aber irgendwie, mir hat es richtig Vorfreude gemacht, zu überlegen, ja, wie wird es wohl sein, wenn Jesus mir eine Wohnung vorbereitet? Und das ist etwas, was einem wirklich Hoffnung für die Ewigkeit gibt, eine Hoffnung für die Zukunft. Und Jesus bekräftigt es eben und sagt, ja, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es ja nicht zu euch gesagt. Und Jesus beantwortete daraufhin noch eine weitere Frage. Also, sehr schön, dass wir Wohnungen haben werden, aber wie kommen wir zu diesen Wohnungen hin? Weil Jesus sagt dann, und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Jesus wird wiederkommen und uns abholen. Die Christen, die haben für dieses Ereignis den seltsamen Namen Entrückung irgendwie gewählt. Den verstehen die wenigsten, zumindest die versteht man jetzt nicht direkt, wenn man nicht im christlichen Kontext sich auskennt. Aber genau die Entrückung meint genau das, dass Jesus uns zu sich holt. Wer darüber gerne mehr erfahren will, der kann im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 4 nachschauen. Da wird dann mehr beschrieben, aber so wie es bei den Wohnungen ist, da würde man sich gerne mehr Details und Infos wünschen. So ist es auch mit der Entrückung. Das Wichtigste steht drin, aber natürlich manche Details würden wir uns noch mehr wünschen, aber Gott weiß, wie viel für uns gut ist zu wissen. Aber wir sehen, Jesus kam das erste Mal an Weihnachten als Retter auf diese Welt und er wird nochmal auf diese Welt kommen als Richter. Und bevor er diese Welt richtet und diese Welt zu einem Ende bringt, wird er die Gläubigen zu sich nehmen. Und das ist eine wunderschöne Hoffnung. Und davon redet er hier. So sicher, wie Jesus weggegangen ist, wie er gekommen ist, das erste Mal wird er auch wiederkommen. Also, was ist jetzt der Sinn davon, dass er uns Wohnungen macht und dass er uns zu sich holt? Der Sinn, der steht hier ganz am Schluss, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Ist es nicht schön? Also diese Wohnungen, die sind nicht einfach nur im luftleeren Raum oder einfach so, dass es uns gut geht. Der Wunsch von Jesus ist, dass wir da sind, wo er ist. Wir haben einen Herrn, der sagt, ich will, dass du da bist, wo er ist. Jesus will die Ewigkeit mit dir zusammen verbringen. Und deswegen macht er dir eine schöne Wohnung, dass du drin wohnen kannst. Nicht einfach nur für dich selber, sondern dass wir gemeinsam mit Jesus leben können. Und das ist, finde ich, in diesem Abschnitt das Größte. Eine eigene Wohnung im Himmel zu haben, ist ja schön und gut, aber nah bei Jesus zu sein, das ist wundervoll. Jetzt geht der Text weiter. Da sagt Jesus, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also Jesus sagt, ja, also ihr kennt ja den Weg. Und der Thomas ist ganz ehrlich und sagt, boah, eigentlich wissen wir gerade nicht, wovon du redest. Genau, und im Kapitel 13 hat Jesus auch gesagt, ja, ich gehe hin, aber da hat er von seiner Kreuzigung gesprochen. Hier spricht er, glaube ich, von der Himmelfahrt, dass er zum Vater geht. Und der Thomas sagt eben, ich weiß nicht, was du genau meinst. Wie können wir den Weg wissen? Und dann sagt Jesus das bedeutsame Ich-Bin-Wort. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dieser wunderbare Vers macht deutlich, dass der Herr Jesus selbst der Weg zum Himmel ist. Er zeigt uns nicht nur den Weg oder deutet darauf hin, nein, er ist der Weg. Die Erlösung liegt in einer Person. Wer diese Person annimmt, der hat gleichzeitig auch die Erlösung, den Weg zum Vater. Wahres Christentum bedeutet Christus. Ja, Christus anzunehmen. Der Herr Jesus ist nicht einfach nur einer von vielen Wegen. Er ist der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Weg zu Gott führt weder über die 10 Gebote oder über die goldene Regel, über die Sakramente oder in der Kirchenmitgliedschaft. Der einzige Weg zu Gott ist Christus. Christus allein. Und er sagt, er ist auch die Wahrheit. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er sagt, ich bin die Wahrheit. In einer Welt voller Missinformationen, Lügen, Fake News, Unsicherheiten oder bewussten Täuschungen, da haben wir jemanden, der sagt, ich bin die Wahrheit. Und er sagt auch, er ist das Leben. Er ist die Quelle des Lebens und sowohl in geistlicher als auch in ewiger Hinsicht. Ja, durch ihn sind wir erschaffen worden und wer ihn annimmt, hat ewiges Leben, weil er das Leben ist. Ja, wie könnte jemand, der nicht Gott ist, solche Worte sagen? Und auch hier sehen wir wieder, Jesus sagt nicht, ich bin Gott, aber den Anspruch, den er hat, der ist auf jeden Fall, dass er Gott ist. Wer könnte sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben? Wer könnte das sagen außer Gott? Also in der Bibel ist es keineswegs selbstverständlich, dass jeder Mensch einen freien Weg zu Gott hat. Im Gegenteil. Der sündige Mensch hat von sich aus keinen Zugang zu Gott. Und nur wer umkehrt, Buße tut und Jesus in sein Leben aufnimmt, ist gerettet und hat eben diesen Weg zu Gott. Er nimmt diesen Weg an. Und auch diese Ich-Bin-Worte sind besonders, weil wir darüber viel von Jesus lernen können. Jesus hat ja einige Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium gesprochen. Das ist ein sehr bekanntes davon. Und Jesus greift hier mit diesen Ich-Bin-Worten 2. Mose 34 auf, wo Gott sich selbst vorstellt als der Ich Bin, der Ich Bin. Das Schöne ist, wenn Jesus sagt, Ich Bin, dann greift er diesen Gottesnamen auf, aber man sieht, es wird konkreter. Er ist nicht einfach Ich Bin, der Ich Bin, sondern Jesus sagt es schon mal deutlich konkreter. Er sagt dann, ich bin das Licht, ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So ist Gott. Und das ist so schön, dass wir sehen, in Jesus wird Gott wirklich konkret. In Jesus wird Gott greifbar. Und auch hier sehen wir wieder diesen Anspruch, Gott selbst zu sein, dass er diesen Gottesnamen aufgreift. Also wir haben einen Gott, oder wir glauben an den Herrn Jesus Christus, der selbst sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er macht uns nicht nur Wohnungen und holt uns zu sich, sondern er ist das Leben und die Wahrheit und er ist der Weg. Das ist wirklich schön. Es geht jetzt weiter, dass er spricht diesen großen Ausspruch und dann sagt er, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet auch ihr meinen Vater erkennen. So werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Also Jesus hat ja gesagt, dass niemand zu Gott kommt, außer durch ihn. Und dann zeigt er, dass wenn man wirklich Gott erkennen will, man Jesus braucht. Wer Jesus erkennt, der erkennt auch den Vater. Wie gesagt, in Jesus wird Gott der Vater sichtbar und greifbar. Und jetzt deswegen sagt er auch, von nun an erkennt ihr und habt ihn gesehen. Also wir erkennen durch Jesus Gott den Vater. Und für die meisten wird es klar gewesen sein, aber nicht für den Philippus. Der Philippus sagt, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Also irgendwie, der hat das nicht verstanden, was Jesus gerade gesagt hat. Und irgendwie, dieser Satz, den würde ich dem Philippus gar nicht so negativ anhängen, weil in dieser Bitte steckt der Wunsch darin, Gott zu erkennen. Er sagt, zeige uns den Vater. Er sagt, ich brauche doch nur Gott, mehr brauche ich gar nicht. Also der Wunsch, den der Philippus hier hat, der ist sehr gut. Aber er hätte es besser wissen müssen, weil Philippus war von Anfang an mit Jesus unterwegs. Er ist dann gleich zu Nathanael gegangen, hat ihn zu Jesus geführt. Er war bei der Speisung der 5000 dabei. Zu ihm sind Griechen in Kapitel 12 gekommen und wollten zu Jesus. Und jetzt ist er bei den wichtigsten Reden von Jesus dabei. Also im Johannesevangelium vor der Kreuzigung hat Jesus lange Reden und da ist er mit dabei. Das heißt, er war eigentlich von Anfang an mit dabei. Er hätte es wissen können, aber hat es nicht verstanden. Wie gesagt, das ehrliche Bestreben, Gott kennenzulernen, ist aber dennoch da. Und Jesus scheint ihm auch frustriert zu sein und sagt, Philippus, so lange bin ich bei euch und du erkennst mich nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das klingt schon fast frustriert. So lange bin ich bei euch und du erkennst mich nicht. Ich meine, Jesus sagt das Gleiche, wie er in Vers 7 schon gesagt hat oder ähnlich, dass wer ihn erkennt, auch den Vater erkennt. Jesus stimmt also mit Gott überein. Also dass seine Taten und Worte sind die Taten und Worte des Vaters. Und auch hier sehen wir die Gottheit Jesu. Könnte ein Mensch das von sich sagen? Es wäre doch auch wieder Gotteslästerung. Stellt euch mal vor, dass ich sage, also wer mich sieht, der sieht Gott. Also das geht nicht, das ist ganz klar. Und auch hier sieht man wieder, Jesus hat den Anspruch, Gott selbst zu sein. Und selbst bei Menschen, zwischenmenschlich, funktioniert es nicht gut. Oder wenn ich jetzt sagen würde, wer mich, Michael Bottisch, sieht, der sieht auch meinen Vater, Hans Bottisch. Also Naja, wenn man uns nebeneinander stellt, man sieht gewisse Ähnlichkeiten und also äußerlich und auch charakterlich, aber ich bin doch ein eigener Mensch. Also man sieht Ähnlichkeiten, aber ich kann nicht sagen, wer mich sieht, der sieht auch gleichzeitig meinen Papa. Weil wir sind unterschiedlich. Und wenn Jesus hier sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, dann heißt es, die zwei sind gleich. Die sind eins. Was Jesus tut, tut der Vater. Was Jesus sagt, sagt der Vater. Und hier sieht man also, nur Gott selbst kann so etwas sagen. Am Anfang habe ich euch ja das Beispiel von den Blinden mit dem Elefanten gesagt. Ich will das jetzt mal hier nochmal drauf eingehen oder auflösen, das kann man ja nicht so stehen lassen. Die Sache an dem Beispiel ist, dass keiner der Blinden ja wirklich erkannt hat, wie ein Elefant ist. Die sind alle an der Wahrheit vorbeigegangen. Und selbst wenn man diese Informationen zusammenträgt, also wie eine Schlange, wie ein Fächer, wie ein Seil, wie eine Säule, wenn man diese Informationen zusammenträgt und sich vorstellt, wie der Elefant ist, wenn du noch nie einen Elefanten gesehen hast, dann kommt alles raus, aber sicher kein Bild von einem Elefanten. Ich habe jetzt mal die KI gefragt, bitte generiere mir ein Bild, was diese Anforderung hat. Und das ist dann rausgekommen. Und man sieht also die Blinden, selbst wenn du mit den Blinden noch so viel redest und alle Informationen zusammenträgst, du kriegst keinen Elefanten raus. Und so ist es ja dann auch mit den Religionen, wenn du alle Religionen zusammennimmst und überlegst, was ist jetzt der Konsens, wie muss ich mir jetzt Gott vorstellen, wie muss ich es mir basteln, du kriegst alles raus, nur nicht die Wahrheit. Der einzige Weg, wie dieser König, wie der wirklich wissen kann, wie ein Elefant ist, er muss ihn sehen. Du kannst ihn noch so beschreiben oder von ihm reden oder hast hier falsche Bilder oder so. Der einzige Weg ist, dass der König den Elefanten sieht. Und genau so ist es doch mit Gott. Wir können viel über Gott nachdenken, philosophieren, aber wenn wir Menschen Gott nicht sehen, dann hätten wir nur eine sehr subtile oder sehr ungenaue Vorstellung von ihm. Ich mache das mal wieder weg. Aber durch Jesus ist ja Gott sichtbar geworden. Gott ist dann nicht mehr irgendwie ein unsichtbarer Gott für die Menschen damals gewesen, sondern er war sichtbar. Er konnte die Menschen anfassen, er konnte Mitleid mit ihnen haben, er hat mit den Menschen gesprochen, er war ein Mensch. Man konnte ihn anfassen und ihn kennenlernen. Und natürlich, wir heutzutage, wir sehen jetzt Jesus nicht mehr so unter uns, wie die Jünger das damals hatten, aber wir haben ja in der Bibel die Berichte der Jünger, die mit Jesus gesprochen haben. Wir haben Augenzeugenberichte aus erster Hand. Also ja, in Jesus ist Gott wirklich sichtbar geworden. In Jesus müssen wir nicht mehr Rätsel raten, wer ist eigentlich dieser Gott, sondern in Jesus ist er konkret geworden. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund dafür, wenn du Leuten sagst, ja, ich glaube an Gott, dann sagen viele, ja, das ist gut, ja, Gott, ja. Aber wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann ändert sich meistens der Ton. Also natürlich nicht immer, aber an Jesus scheiden sich irgendwie die Geister, wie man so sagt. Also in Jesus wird nämlich Gott konkret. Jeder hat eine andere Vorstellung, wie Gott wohl ist. Und ganz viele Religionen sprechen von Gott. Aber wenn wir sagen, in Jesus erkennen wir Gott, dann ist es schon sehr viel konkreter. Von daher, ja, es ist so. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und für mich ist es ein unfassbarer Trost zu wissen, so wie Jesus ist, ist auch Gott der Vater. So voller Erbarmen und Liebe, so klar, so wahr und auch so ernst, aber auch gleichzeitig so Freude bringen und so voller Verlangen, uns zu erlösen. Alle Züge, alle Wesenszüge, die wir an Jesus erkennen, können wir gleichzeitig auf Gott den Vater münzen. Und man sieht wirklich, man kann durch Jesus erfahren, wie Gott der Vater ist. Dieser Vers lernt natürlich nicht, dass Gott und der Herr Jesus die gleiche Person ist. Also Gott ist ja eine Dreieinheit und Jesus ist eine eigenständige Person, aber er ist eben auch Gott. Und das ist etwas, was wir Menschen nicht wirklich begreifen können. Ich will euch ermutigen, dass wenn ihr frustriert seid, dass man diese Dreieinigkeit Gottes nicht wirklich menschlich logisch erklären kann, da will ich euch ermutigen, weil wir als sterbliche, begrenzte Menschen können Gott nicht verstehen. Stellt euch mal vor, wir könnten mit unserem kleinen Verstand verstehen, wie ist das mit Gott? Dass wir Gott komplett ergründen können und wissen, ach, jetzt Thema Gott ist gelöst, wir haben rausgefunden, wie Gott funktioniert. Dann wäre er nicht Gott. Also deswegen, also Gott ist so viel größer und so viel mehr, als wir uns je vorstellen und verstehen können. Und wenn du jetzt sagst, wenn du Schwierigkeiten hast mit der Dreieinigkeit und sagst, ja, wie passt das zusammen, dass jetzt Jesus ist Gott, Gott der Vater, der Heilige Geist, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, die Werke stimmen überein. Wenn du sagst, das ist mir zu viel, ich weiß nicht, wie soll ich mir das vorstellen? Da kannst du einfach Gott vertrauen und sagen, Herr, du weißt es. Und kannst, ja, ich denke, manches können wir auch einfach ruhen lassen, weil wir wissen, Gott ist größer als unser Verstand. Von daher müssen wir nicht jedes Detail komplett ergründen können. Im Vers 10 und 11, dann sehen wir dann, dass Jesus die Aussage unterstreicht, indem er sagt, was er redet, das redet der Vater, was er tut, tut der Vater. Und Vers 11 sagt dann, dass wenn sie das, was er sagt, nicht glauben, sie doch wenigstens wegen seiner Werke willen glauben. Also wenn er sagt, ja, wenn euch das jetzt irgendwie zu viel vorkommt, wenn ihr mir das nicht glaubt, schaut doch, was ich tue. Und dann seht ihr, in dem, was Jesus getan hat, sehen wir, Mensch, das kann nur Gott tun. Und das heißt also, Jesus geht schon hier auch darauf ein, dass die Jünger das scheinbar nicht gut glauben konnten. Also sonst hätte er das ja gar nicht gesagt. Also wenn ihr mir das nicht glaubt, dann glaubt doch um der Worte willen, um der Werke willen natürlich. Also das ist schon interessant, dass Jesus hier das nochmal bekräftigen muss. Ja, man sieht in diesem Abschnitt und im Abschnitt auch davor, im Kapitel 13, wie Jesus mit unterschiedlichen Jüngern spricht. Erst mit Petrus, dann meldet sich der Thomas zu Wort, und jetzt auch der Philippus. Und Jesus geht auf seine Jünger ein und es scheint hier wirklich so zu sein, dass hier Jesus vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern im Kreis sitzt und über die Dinge spricht. Und es scheint hier fast so eine Unterrichtsstunde zu sein. Jesus erzählt ihnen, wie es ist und die Jünger stellen Fragen, er antwortet die Fragen. Und deswegen finde ich, ist dieser Text irgendwie so schön, weil man so eine klare Interaktion mit Jesus zu seinen Jüngern sieht. Die Kernbotschaft des Unterrichts, die haben wir in Vers 1 bis 3 gelesen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Warum sollen wir keine Angst haben? Weil wir die schöne Hoffnung haben, dass uns Jesus Wohnungen bereitet. Und er will uns selbst dahin holen. So will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die Hoffnung für die Ewigkeit, nah bei Jesus zu sein. Und die restlichen Verse, die drehen sich eigentlich darum, wie man dahin kommt, wie man zu den Wohnungen kommt und wieso Jesus so etwas sagen kann. Also welchen Anspruch Jesus hat. Und da haben wir eben gesehen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Zum Vater zu kommen, die Wohnungen zu haben, nah bei Jesus zu sein. Das alles geht nur durch Jesus. Die restlichen Verse haben sich dann eben darum gedreht, dass Jesus und der Vater eins sind. Das ist so die Unterrichtsstunde, die wir heute gesehen haben von Jesus mit seinen Jüngern. Was nehmen wir uns jetzt praktisch mit? Ja genau, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was nehmen wir uns mit? Das Erste, hab keine Angst. Euer Herz erschrecke nicht. Wir sind in der Bibel super oft aufgefordert, keine Angst zu haben. Wir sollen keine Angst haben, weil wir können Hoffnung haben. Wenn du jetzt in der kommenden Woche dich irgendwas nervt, wenn dich irgendwas anstrengt, du von was frustriert bist oder so, dann habe diese Hoffnung. Dann wisse, auf der einen Seite sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Also wenn du Angst hast, brauchst du keine Angst zu haben oder vertraue auf Gott. Und wenn du frustriert bist und merkst, boah, diese Welt ist manchmal super nervig, dann habt es im Kopf, dass du weißt, Jesus macht dir eine Wohnung. Und das lässt auf einmal diese Schwierigkeiten des Alltags viel kleiner wirken. Weil man weiß, das hier ist nicht die Endstation. Die Schwierigkeiten, mit denen du dich kommende Woche rumschlagen musst, ist nicht die Endstation. Auch das wird vorübergehen. Ich finde, das gibt wirklich Hoffnung. Und als Letztes, bete Jesus an. Wir haben viel über Jesus erfahren. Nimm dir mal Zeit dafür, Jesus anzubeten. Dafür, dass er uns den Vater sichtbar gemacht hat. Dafür, dass er der Weg zum Vater ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. In diesem Text gibt es viele Gründe, Jesus anzubeten. Das heißt, das sind die Punkte, die du dir mitnehmen kannst. Hab keine Angst, hab Hoffnung auf die Ewigkeit, bete Jesus an. Ich schließe, und wo ich nochmal die Verse 1 bis 3 und den Vers 6 vorlese. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen.